Herzlich willkommen bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Die Clowns- und Goldprinzessin-Kostüme hängen wieder im Schrank. Karneval, Fasching oder Fastnacht sind vorbei. Wir sind in der Passionszeit. Im März rücken Gedanken zur letzten Reise in den Blickpunkt, die zu jedem Leben gehört.
Wie sieht der Koffer aus, den ich für so eine letzte Reise packe? Diesen Koffer packen wir in der nächsten Stunde mit Astrid Gärtner. Sie arbeitet als Pflegedienstleitung im Hospiz St. Peter in Oldenburg. Wir freuen uns auf das Gespräch, Frau Gärtner. Herzlich willkommen bei KR55.
Vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielkig.
Frau Gärtner, bei Ihrer Arbeit haben Sie mit schwerkranken und sterbenden Menschen zu tun. Im Hospiz begeben sich diese sozusagen auf die letzte Reise. Was packen die Menschen in ihrem Koffer für diese letzte Reise?
Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, was die Menschen in ihren Koffer packen. Wir haben einen Koffer bei uns tatsächlich im Hospiz stehen, da steht auch letzte Reise drauf. Und da sind ganz bunte Bügel drin und auf diese bunten Bügel wird die Wäsche, die Kleidung gehängt, die die Verstorbenen nach dem, also wenn sie verstorben sind, angezogen bekommen, tatsächlich von unseren Pflegekräften. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche Bewohner kommen zu uns und haben alles schon fertig geregelt, inklusive Sterbeanzeige, die mal in die Zeitung soll. Ausnahme ist, dass eben das Sterbedatum noch nicht drin steht. Der ganze Gottesdienst, alles ist schon geregelt, mit dem Bestatter, alles ist geregelt. Und andere kommen zu uns und wollen gar nicht bei uns sein tatsächlich und haben auch nichts in dem Koffer für die letzte Reise, weil sie gar nicht bei uns sein wollen und sterben tatsächlich auch mit dem Willen, eigentlich wieder nach Hause zu gehen. Nach Hause gehen kann man auch doppeldeutig, sie gehen ja ein Stück weit auch nach Hause vielleicht. Und von daher ist es immer ganz, ganz vielfältig, was in den letzte Reisekoffer gepackt wird. Oft sind es tatsächlich Begegnungen, die die Menschen als wichtig empfinden, gar nicht irgendwelche Gegenstände. Und wir erleben häufig, dass die Menschen, die zu uns kommen, noch ganz, ganz viele Fragen haben zum Tod. Wie funktioniert der? Was passiert mit mir? Das sind dann oft Dinge, die bei uns noch gut besprochen werden können. Andere beschreiben, dass sie nach Versterben beispielsweise irgendeinen Gegenstand mitnehmen wollen, den wir dann dem Bestatter mitgeben. Wie zum Beispiel ja, verrückte Dinge wie, ich will unbedingt mein Handy noch mitnehmen, dass wenn was ist, kann ich noch jemanden anrufen. Oder wir legen auch häufig, wenn wir denjenigen nach Versterben angekleidet haben, wenn er Raucher war, die Zigaretten mit dazu oder den Hut oder den Spazierstock oder irgendwas vom Enkelkind. Genau, ganz, ganz unterschiedlich und vielfältig tatsächlich.
Wir hatten die Frage in der Vorbereitung formuliert, was brauchen Sie für diese letzte Reise? Und jetzt klingt es so ein bisschen durch, vielleicht die Erinnerung an Begegnungen oder vielleicht auch ein Lieblingsgegenstand. Gibt es so etwas auch?
Definitiv. Also es gibt ganz banal, erscheint es manchmal ein bestimmtes Kuscheltier oder einen kleinen Schutzengel oder irgendwie ein Kreuz oder was auch immer, was mitgenommen wird. Oder ein Fotoalbum. Viele kramen dann wirklich nochmal das gute alte Fotoalbum hervor. Spielt bei den Älteren nochmal eine größere Rolle als bei den Jungen, weil heutzutage hat fast keiner mehr ein Fotoalbum, sondern eher irgendwie auf dem Smartphone tausende von Fotos. Das ist nochmal was, aber oft sind es tatsächlich die Begegnungen, die sehr wertgeschätzt werden, was zu Corona-Zeit eine große Herausforderung war, weil Begegnung sehr eingeschränkt worden ist. Und jetzt glücklicherweise, und das sagen auch ganz viele, dass wieder so frei ist und es gibt keine Besuchszeiten bei uns im Hospiz, sondern es darf jederzeit immer jemand da sein, Tag und Nacht. Viele Ehepartner ziehen auch wirklich mit ein beispielsweise, wenn es gewünscht ist. Von daher ist es ganz, ganz unterschiedlich, aber oft eher nicht Materielles, sondern
Ideelles.
Ja, Erinnerungen.
Wie lange sind denn die Bewohner, Bewohnerinnen bei Ihnen als Gast da? Kann man darüber Aussagen treffen?
Ja, man kann es tatsächlich ganz nüchtern in einer Excel-Tabelle niederschreiben. Im Durchschnitt sind die Bewohner bei uns meistens ungefähr 19 Tage. Das geht aber von, manche sind nur ein paar Stunden bei uns und andere sind mal ein paar Wochen bei uns, manche sind auch ein paar Monate bei uns. Es ist aber eher selten und wir hatten auch mal eine Bewohnerin, die haben wir tatsächlich nach über einem Jahr noch in eine Pflegeeinrichtung entlassen und die hat in der Pflegeeinrichtung auch noch mal lange, lange Zeit gelebt. Von daher ist es ganz unterschiedlich und das macht es auch so spannend, weil selbst erfahrene Pflegekräfte nach einer und die viel Bauchgefühl, nenne ich es mal, haben, auch manches Mal noch sagen, oh, der ist jetzt aber überraschend gestorben. Wobei man das ja in einem Hospiz eigentlich eher, ist man ja nicht mehr überrascht, sondern es ist ja klar, es ist der letzte Weg. Aber wie lange der dauert, wissen wir alle nicht und das ist auch gut so, dass wir das nicht wissen.
Wie läuft das denn? Wie buche ich denn quasi diese letzte Reise? Wie kommen die Menschen zu Ihnen?
Ja, da gibt es Aufnahmekriterien, ganz nüchtern formuliert. Die sind in der Bundesrahmenverordnung festgehalten. Ganz einfach ist es tatsächlich, sich auf unserer Internetseite zu erkunden. Da gibt es ein Formular, das heißt Hospiznotwendigkeitsbescheinigung. Das ist ein DIN A4-Zettel. Da muss draufstehen, und das muss der Arzt ausfüllen, dass man an einer lebenslimitierenden Erkrankung erkrankt ist, dass die innerhalb von Wochen bzw. Monaten zum Tod führt, also lebensverkürzend ist. Und eine hohe Symptomlast muss vorliegen. Und Symptome können sein Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Wunden, aber auch tatsächlich Angst. Oder dass die Angehörigen die Situation nicht mehr handeln können zu Hause. Und das muss quasi alles niedergeschrieben sein, um sich abgrenzen zu können zu einer Pflegeeinrichtung. Das ist ganz, ganz wichtig. Allein Hochaltrigkeit und dass man am Lebensende angelangt ist, ist keine Indikation für einen Hospizplatz. Das ist sozusagen die eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Ein Arzt muss eben die Hospiznotwendigkeit ausstellen. Und die andere Voraussetzung ist, dass ein Pflegegrad vorliegen muss. Genau. Und dann ist immer das Beste, tatsächlich mit uns einfach in Kontakt zu treten und das genau zu besprechen.
Können auch die Angehörigen dann bei Ihnen irgendwie ein Plätzchen finden in der Begleitung oder vielleicht sogar das Haustier, was zu Hause auch schon 10 Jahre lang da gewesen ist?
Ja, also die Angehörigen gehören für uns immer mit zum Bewohner dazu. Manchmal gibt es keine, dann versuchen wir die Lücke durch Ehrenamt vielleicht zu schließen, wenn es gewünscht ist. Aber die Angehörigen nehmen oft auch einen größeren Teil unserer Zeit noch in Anspruch, was überhaupt nicht dramatisch ist, weil für die geht das Leben weiter und die muss man da auch gut begleiten, damit sie diesen Übergang, glaube ich, ganz gut schaffen, was manchmal eine große Herausforderung ist.
Wie bereitet man sich denn und auch Frau natürlich auf seine letzte Reise vor? Wenn Sie das beschrieben haben, man muss einen gewissen Grad an Erkrankung auch schon mitbringen und die Familienangehörigen oder die Begleitung hat sich ja auch schon lange mit diesem Thema befasst, aber gibt es trotzdem so etwas, wo Sie sagen würden, das ist gut, wenn man das vorher macht oder kann man in einem Gespräch mit Ihnen da auf den Weg gebracht werden?
Also das Einfachste ist, wenn man in so einer Situation ist, wo man nicht genau weiß, wie geht es weiter, tatsächlich sich an uns zu wenden. Wir beraten ganz, ganz viel, auch schon im Vorfeld, wenn wir noch gar kein Thema sind. Einfach, weil man wissen muss, was gibt es überall. Und entscheidend ist, sich einfach an irgendjemanden zu wenden, damit man Infos kriegt. Genau, von daher ist, und das ist auch immer wieder ganz, ganz unterschiedlich, was braucht der eine und was braucht der andere. Einfach Telefonhörer in die Hand bei uns anrufen und wir helfen gerne weiter.
Wir sind im Gespräch mit Astrid Gärtner, der Pflegedienstleitung vom Hospiz St. Peter und sind gleich wieder zurück. Sie sind bei KR 55, dem Kirchenradio bei Oldenburg 1 und wir sind im Gespräch mit Astrid Gärtner, dem Hospiz St. Peter in Oldenburg arbeitet. Mit ihr werfen wir einen Blick auf die letzte Reise des Lebens.
Wir haben schon gehört, dass es sehr gut ist, sich frühzeitig bei Ihnen zu melden. Mit Ihnen kann man ins Gespräch gehen über Trauer, aber auch über die Vorbereitung. Was haben Sie denn für ein Leitbild für diese sogenannte letzte Reise entwickelt in Ihrem Haus? Gibt es da Dinge, die Sie und auch Ihre Gedanken, die Sie besonders in den Vordergrund stellen möchten?
Ja, tatsächlich. Die Überarbeitung unseres Leitbildes haben wir letztes Jahr gemacht, ganz ausführlich mit 2 Klausurtagungen mit dem Team zusammen, weil Leitbild eben ein zentrales Ding ist, nenne ich es mal. Und das auch eine große Herausforderung bedeutet. Und wir sind weg von einem ganz langen Pamphlet von 4 DIN A4 Seiten, die keiner durchliest, hin zu Leitsätzen gegangen, die man tatsächlich auch auf unserer Internetseite wieder gut findet. Jetzt haben sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich glaube, es sind 15. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher. Und wichtig ist tatsächlich, dass der Mensch, der zu uns kommt, wir nennen sie Bewohner. Viele Hospize nennen ihre Bewohner Gäste. Wir nennen sie ganz bewusst Bewohner. Einfach im Mittelpunkt steht und seinen Tag strukturieren kann, wie er es möchte. Es gibt natürlich ein paar Dinge, wenn man in eine Institution sich begibt, dann gibt es so ein paar Rahmendinge, die wichtig sind. Aber prinzipiell steht der Mensch im Mittelpunkt, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, finanzielle Hintergründe sind uns nicht wichtig, sondern das betrachtet, was jetzt im heute und hier wichtig ist. Und jeder Tag ist sowieso unterschiedlich. Von daher sind unsere Leitsätze, da findet man all diese Dinge wieder. Umgang miteinander, Respekt und solche Geschichten, Wertschätzung, Empathie. Ja, das sind so die, glaube ich, Hauptdinge, die mir jetzt spontan einfallen.
Und Sie und Ihr Team, was ist da Ihre Rolle bei der Begleitung?
Meine Rolle ist tatsächlich, ich bin eher im Hintergrund. Das Wichtige sind die Pflegenden, die am Bett stehen, so sage ich mal ganz banal. Und meine Aufgabe im Hospiz ist es tatsächlich, die Rahmen zu halten, also einen Dienstplan zu schreiben, wenn Dienste nicht besetzt sind, mich um Ersatz zu kümmern, den Pflegenden immer wieder zur Seite zu stehen, wenn Fragen sind, viele Beratungen zu führen, kritische Gespräche mit Angehörigen zu führen, aber auch mit tatsächlich Schulklassen, Palliativ-Care-Kurse, immer wieder einen Einblick geben, organisieren, dass die Auszubildenden bei uns begleitet werden von den Mitarbeitenden, wenn sie zu uns kommen. Ganz vielschichtig, also Langeweile gibt's nicht.
Gibt es denn auch Lichtblicke auf so einer Reise, die Sie ja tagtäglich mit Ihren Bewohnern antreten?
Es ist eine spannende Frage. Ich finde die Arbeit bei uns nie als dunkel oder langweilig, sondern für mich ist Tod und Sterben auch überhaupt nichts Dramatisches, sondern es gehört zum Leben dazu. Und meine Arbeit empfinde ich als absoluten Lichtblick tatsächlich, weil es total Spaß macht. Man tauscht sich über ernsthafte Dinge mit den Bewohnern aus. Es gibt viele, die sehr klar in ihrer Haltung sind, die viel erlebt haben. Man kann so viel lernen im Gespräch miteinander und sich austauschen. Und von daher ist es für mich nie dunkel oder traurig, ja, Trauer darf auch sein. Aber ich konzentriere mich tatsächlich aufs Hier und Jetzt. Das hat auch viel in meinem Privaten mit mir gemacht sozusagen. Und gar nicht, dass es alles so traumatisch und traurig ist, sondern was kann ich heute für den Bewohner noch Gutes tun, rausholen, wenn es nur ein Vanilleeis ist oder irgendwie sowas. Genau.
Und wann ist diese Reise am Ende doch ganz zufriedenstellend? Kann man da irgendwelche Ziele formulieren oder formulieren die Bewohner, Bewohnerinnen Ziele, die sie gerne erreichen würden? Also kann das zum Beispiel ein Glaubensziel sein, sagen, ich möchte jetzt mal meinen Frieden finden mit Gott oder zur Ruhe kommen oder keine Ahnung, was
gibt es? Also ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich tatsächlich das Ziel. Für viele, denen wir die Frage stellen, was haben sie für eine Erwartung an uns, an unser Handeln, dann ist es oft wenig Schmerzen beispielsweise. Und Schmerz kann man ja einmal auf den körperlichen Schmerz beziehen, man kann es aber auch viel auf den seelischen Schmerz tatsächlich beziehen. Genau, und dann gibt es noch so Dinge, wie irgendwie, dass nochmal jemand von der Kirche vorbeikommt, dann versuchen wir Kontakt aufzunehmen und da nochmal was zu ermöglichen. Oft machen das aber die Bewohner oder Angehörigen sogar selber, weil es ihnen wichtig ist, weil es ihnen Halt gibt. Manchmal sind es noch ganz banale Dinge, wie irgendwie nochmal baden, was wir auch ermöglichen könnten, oder nochmal unter die Dusche oder nochmal, dass ein Friseur ins Haus kommt oder solche Geschichten, ganz alltägliche Dinge. Manchmal sind es auch Dinge, die wir nicht erfüllen können, weil auch auf der letzten Reise gibt es manchmal noch Baustellen oder Konflikte lassen sich eben nicht mehr lösen. Und das gehört dann auch dazu, das gemeinsam auszuhalten tatsächlich.
Wie viele Bewohner sind denn dort? Also wie viele Leute können überhaupt kommen?
Also es hat sich tatsächlich seit diesem Jahr verändert. Wir haben unser Angebot, nenne ich es mal, erweitert von 12 stationären Betten, sind wir hochgegangen auf 14 Betten insgesamt, und zwar davon 10 stationäre und 4 teilstationäre. Das bedeutet, man kann auch nur über Nacht zu uns kommen oder nur über Tag, weil wenn man die Menschen fragt, wo möchten sie sterben, dann sagen die wenigsten Hospiz, also es wird mehr, aber es sind auch nicht so viele. Die meisten sagen tatsächlich zu Hause. Und da das zu Hause immer alles schwieriger wird, weil die ambulanten Pflegedienste nicht mehr die Kapazitäten haben, haben wir uns überlegt, auch aus Erfahrungen der letzten Jahre heraus, dass es Sinn macht, auch teilstationäres Hospiz anzubieten. Und wir haben es bisher in den vergangenen Jahren auch schon so gemacht, dass der Bewohner tagsüber beispielsweise zu Hause war und nachts zum Schlafen zu uns kam. Die Ehefrau hat ihn dann hin und her gefahren oder andersrum. Aber das war eben noch nicht irgendwie offiziell geregelt. Jetzt ist es offiziell geregelt und es kann so sein, dass man nur zum Schlafen nachts zu uns kommt. Und das ist eben der Versuch, möglichst lange zu Hause bleiben zu können, vielleicht dann tatsächlich auch zu Hause zu sterben. Dem wollen wir irgendwie immer mehr gerecht werden. Nun muss man sagen, so ein neues Projekt, das muss ich erst rumsprechen, das muss kommuniziert werden, die Hausärzte müssen Bescheid wissen und die Sozialdienste in den Kliniken, das dauert alles ein bisschen. Von daher sind wir im Moment immer so ein bisschen am Jonglieren. Manchmal sind wir noch wie früher bei 12 stationären Betten. Manches Mal ändert sich es eben auch, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber wir freuen uns, dass wir da endlich ein Angebot machen können.
Sozusagen. Reicht denn der Platz oder gibt es eine Warteliste?
Es gibt das Wort Warteliste natürlich auch bei uns, aber da sind auch manchmal Anmeldungen aus Prake, aus Wilhelmshaven und so weiter, weil die Not groß ist. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo wir keine Anfragen haben, wo die Betten leer bleiben. Und da muss man eben einen Mittelweg finden, um allem quasi gerecht zu werden, weil nichtsdestotrotz ist auch ein Hospiz ein kleines Wirtschaftsunternehmen, was eben gehandelt werden muss. Aber es gibt immer mehr Hospize. In den letzten Jahren sind ringsrum um Oldenburg auch deutlich mehr Hospize und Palliativstationen an den Start gegangen. Und es verändert sich die ganze Hospiz- und Palliativlandschaft tatsächlich.
Frau Gärtner hat schon viel erzählt über die Einrichtung und Sie arbeiten ja mit schwerkranken, schwerstkranken und sterbenden Menschen. Uns hat in der Vorbereitung interessiert, wo ist da der Unterschied zur Palliativmedizin? Wo zieht man die Grenze? Palliativmedizin klingt erstmal nach Krankenhaus und so, aber hat ja auch in einem Prozess mit Sterben und mit schwer Erkranken zu tun. Also
genau. Wie läuft das? Tatsächlich spielt Palliativmedizin bei uns auch eine Rolle, weil bei uns Palliativmediziner die Bewohner begleiten. Also manches Mal machen es Hausärzte, die weitermachen. Voraussetzung ist aber, dass sie eine 24-Stunden-Rufbereitschaft für uns sicherstellen. Also wir haben dann die Handynummer des Hausarztes und manche Hausärzte schaffen das nicht. Und dann haben wir eine Handvoll Palliativmediziner, die wir dann anfragen können. Und die begleiten dann die Bewohner bis zum Schluss bei uns. Genau, das ist sozusagen, das eine greift ins andere. Und dann haben wir meistens eben 12 verschiedene Ärzte, manchmal auch nur 10 verschiedene Ärzte, ist ganz, ganz unterschiedlich, die die Bewohner bei uns begleiten und immer quasi da sind, wenn wir Fragen haben. Genau.
Von der Wirtschaftlichkeit haben Sie eben schon gesprochen. Wie finanzieren Sie sich denn? Müssen die Leute auch in dem Koffer auch ein bisschen Geld mitbringen oder wie ist die Finanzierungsgrundlage?
Glücklicherweise nicht. Also das ist der große Vorteil für uns im Vergleich zu einer Pflegeeinrichtung, dass 95% der Kosten durch die Pflege- und Krankenkasse abgegolten werden. Je größer oder je höher der Pflegegrad ist, umso größer ist der Anteil, den die Pflegekasse bezahlt. Und die anderen 5% finanzieren wir über Spenden. Genau, deswegen ist Spende für uns immer ganz, ganz wichtig. Heißt aber nicht, dass jeder spenden muss, der bei uns ist, sondern nur der möchte, darf natürlich was spenden. Wir freuen uns riesig, weil wir jedes Jahr einfach einen 6-stelligen Betrag an Spenden brauchen, um das Haus am Laufen zu halten. Das ist viel Geld. Wir haben aber viele Ehrenamtliche, die uns da unterstützen. Das Hospizlädchen, da sind Ehrenamtliche dabei, die großartige Dinge basteln beispielsweise. Sodass kein Eigenanteil anfällt für die Betroffenen bei uns. Das ist ein großer Luxus. Ausnahme sind die Medikamentenzuzahlungen wie Rezeptgebühren. Es sei denn, man ist da auch wieder von befreit, dann fallen gar keine Kosten an. Ausnahmen auch hier wieder, beispielsweise man möchte sich ein besonderes Eis oder eine Pizza oder so, das bringen dann die Angehörigen mit oder der Friseur, den muss man natürlich auch selber bezahlen. Aber Hospiz soll für jeden zugänglich sein, der eben das braucht, unabhängig vom finanziellen Hintergrund.
Das heißt, es darf auch jeder kommen?
Ja, genau. Voraussetzung ist, gibt eine Krankenversicherung und eben einen Pflegegrad tatsächlich, ja.
Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten im Team. Wer arbeitet denn alles mit Ihnen zusammen und wie groß ist Ihr Team?
Wir sind mittlerweile 36 Menschen in Voll- und Teilzeit. Den größten Anteil machen die Pflegekräfte aus. Das ist auch der wichtigste Anteil nach wie vor. Das sind ungefähr 24 Kollegen in Voll- und Teilzeit. Dann haben wir Hauswirtschaft, wir haben mittlerweile Reinigungskräfte, mein Geschäftsführer, Verwaltung, nicht zu vergessen, ganz wichtig, unsere Trauerbegleiterin, Sozialdienst, QM-Koordinator, genau, ganz viel unterschiedliche Menschen, die unter einem Dach zusammenarbeiten.
Wie ist es gewichtet? Mann, Frau? Wer interessiert sich für diese Arbeit? Wer arbeitet mit Ihnen?
Wir haben tatsächlich im Moment nur noch einen Pfleger, sonst sind alles weibliche Pflegekräfte. Das ist ähnlich wie in der großen Klinik, wobei da noch meistens ein paar mehr Männer sind. Wir hätten gerne wieder männliche Kollegen, großer Werbeblock,
ja.
Genau, weil das für die Bewohner tatsächlich auch wichtig ist oder nochmal anders ist, weil man sich schon auch intim begegnet sozusagen in der Pflege. Von daher ist der Männeranteil sehr gering. Wir freuen uns über jeden neuen Kollegen. Aber das ist tatsächlich wie in der Klinik. Pflege ist ein frauenlastiger Beruf und deswegen auch immer Veränderung, weil die ja auch die Kinder kriegen. Von daher sind wir fast immer auf der Suche auch nach neuen Kollegen.
Und der Alltag im Haus, gibt es da Regeln, Abläufe oder ist das alles sehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten? Was läuft da bei Ihnen?
Also der Alltag hält sich tatsächlich an quasi den Bedürfnissen der Bewohner, die bei uns sind. Es gibt so feste Dinge, die wie Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendbrot, die geben natürlich einen gewissen Rhythmus vor, aber wenn derjenige beispielsweise nicht gepflegt werden möchte, dann wird er einfach nicht gepflegt. Wenn er seine Medikamente nicht nehmen möchte, nimmt er seine Medikamente nicht. Würde er zu Hause genauso machen.
Also sehr selbstbestimmt.
Genau, das ist das, was uns wichtig ist. Das ist immer mal eine Herausforderung, weil aushalten, nichts machen zu können, auch wenn derjenige offensichtlich Schmerzen hat, weil er eine steile Stirnfalte hat oder weil er krummelig ist oder so, dann und er möchte nichts, dann kriegt er auch nichts. Das ist ganz, ganz, ganz schwer manchmal auch auszuhalten für die Pflegenden und für auch die Angehörigen, aber es ist eben der Wille desjenigen und den gilt es zu respektieren.
Also der Wille der Bewohner steht im Mittelpunkt und weht sonst ein besonderer Geist in Ihrem Haus?
Puh, besonderer Geist ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Ich glaube, wir alle teilen eine gemeinsame Haltung. Eben denjenigen, der uns gegenüber ist, zu lassen, wie er ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Mit allem Konfliktpotenzial, das das mit sich bringt. Ich glaube, man muss schon sehr tolerant sein, um das tragen zu können. Aber es ist auch das, was man sich für sich selber, glaube ich, wünscht, wenn es auf die letzten Meter des Lebens geht, dass man eben wahrgenommen wird als derjenige, der man ist und sich nicht in irgendein Muster oder in irgendein Format pressen muss, sozusagen.
Wir geben Ihnen wieder einen geistlichen Snack mit auf den Weg. Eine Stärkung für die kommende Zeit. Diesmal hat ihn gesprochen Thomas Schiebloch. Gott, der Koffer für die letzte Reise ist vielleicht noch nicht gepackt. Diese Reise möchten wir nicht so schnell antreten. Doch wenn sie kommt, lass uns bereit sein zur Abfahrt. Gib uns Menschen zur Seite, die uns begleiten, und hilf uns, das Richtige zu tun und zu entscheiden. Befreie uns dann von Leid und Schmerz, von Schuld. Begleite uns auf diesem Weg und nimm uns mit auf diese Reise in dein himmlisches Reich. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Astrid Gärtner ist heute unsere Gesprächspartnerin. Sie arbeitet im Hospiz und begleitet Menschen auf ihrer letzten Reise.
Frau Gärtner, ist denn der Umgang mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer in unserer Gesellschaft offener geworden? Wie nehmen Sie das wahr?
Ganz unterschiedlich. Also ich glaube, Teile sind deutlich besser vorbereitet. Also viele setzen sich damit auseinander. Das merkt man, dass viele eine Patientenverfügung haben und eine Vorsorgevollmacht. Trotzdem gibt es auch immer noch Kandidaten, die davon nichts quasi wissen möchten, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, dadurch sind wir in unserer Kultur, ist Tod und Sterben einfach nicht, ist nichts, worüber man sich freut oder dass man feiert oder wie auch immer, sondern eher weiterhin mit viel Traurigkeit, mit viel Schwere. Wie begegne ich einem, der gerade jemanden verloren hat, ist für viele eher schwierig, und man wechselt die Straßenseite, weil man sich nicht weiß, wie soll man sich verhalten. Ich glaube, da braucht es noch ganz viel Offenheit und ganz viel Arbeit hin, dass das noch offener wird. Trotzdem wird es auch immer Menschen geben, die das nach wie vor einfach nicht für sich sehen möchten. Ja.
Eine große Debatte ist ja in unserem Land schon seit Jahren über den assistierten Suizid, auch gerade im Parlament. Wir haben auch schon eine Sendung dazu gemacht. Und das ist ja immer noch, spielt immer noch, und das greift ja auch in genau diese ganzen Fragen, die wir besprechen, ein. Haben Sie da eine Position zu? Ich meine, es ist,
Auf jeden Fall. Also wir haben das Thema, nachdem der Paragraph gekippt worden ist, sehr ausführlich mit unseren Kollegen, mit dem ganzen Team uns auseinandergesetzt, weil es ja auch alle betrifft. Und wir haben auch jetzt im Moment, ist es nicht mehr so viel, aber wir haben am Anfang sehr, sehr viele Anfragen bekommen, ob wir das bei uns im Haus anbieten oder eben auch nicht. Auch dann Unverständnis geerntet, dass wir es nicht anbieten, weil es eben noch gar keine Lösung gibt des Problems. Der Paragraph ist gekippt worden, aber es ist nichts Neues gesetzlich entschieden worden, und im Moment gibt es viele andere Themen, die auch wichtig erscheinen, und ich glaube, es wird so schnell nicht geregelt werden. Treibt die Menschen, die das aber bewegt, immer mehr in die Enge und, glaube ich, zu keinen guten Lösungen. Also es wäre schon wichtig, das mal zu regeln. Wir bieten es bei uns definitiv nicht an, weil das für die Pflegekräfte und für jeden Einzelnen, der bei uns arbeitet, nicht gehen würde, weil es unserer Haltung nicht entspricht. Wir versuchen, das Leben nicht zu verlängern, aber wir versuchen es auch nicht zu verkürzen. Es gibt, glaube ich, andere Antworten, die man geben kann, wenn jemand so anruft mit diesem Anliegen, und oft steckt auch was anderes dahinter. Ich wurde nicht gehört, ich werde nicht ernst genommen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es ein Thema werden, was immer, immer wichtiger wird, weil es gibt immer mehr alleinlebende, ältere Menschen, die sich auch nicht mehr gesehen fühlen in der Gesellschaft, und dann ist es ja auch nur ratsam, wenn ich nicht mehr da bin, keiner guckt nach mir und solche Geschichten. Von daher hat es eine hohe Präsenz und eine hohe Wichtigkeit, die irgendwie, ich habe auch keine Idee, wie man das endgültig lösen kann, aber es gilt, da dran zu bleiben und dran zu arbeiten tatsächlich.
Ich höre raus, dass Sie es wahrnehmen, viele Menschen leben in Einsamkeit oder haben auch Angst vor der Einsamkeit, vielleicht keine Familie oder keinen Kontakt mehr zur Familie, wenig Freunde, kein Freundeskreis. Was wären da denn Veränderungsmöglichkeiten, die sie auch mit anstoßen könnten?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man möchte, also wenn ich für mich selber sprechen müsste, würde ich nicht wollen, dass ich abhängig bin von Menschen, sondern, oder auch von Geräten, sondern selbstbestimmt wählen kann, wie ich sterben möchte. Ja. Und ich kann mir vieles vorstellen, wenn ich den Menschen gut kenne, aber wenn ich jemanden nicht gut kenne, kann ich nicht rückschließen, ist die Entscheidung für einen assistierten Suizid eine selbstgewählte oder ist es eine vermeintlich durch die Gesellschaft in den Mund gelegte Entscheidung oder so. Und von daher ist, glaube ich, und das fragen mich Menschen, braucht man eine Patientenverfügung, um in so ein Hospiz zu gehen? Nein, braucht man definitiv nicht. Viel wichtiger ist, sich mit seinen Liebsten oder mit seinen Freunden oder wem auch immer auszutauschen. Ja. Was ist mir wichtig am Lebensende? Was soll auf keinen Fall passieren? Und was wäre für mich in Ordnung? Und da einen Austausch mit den engsten Mitmenschen zu haben, was ist meine Haltung zum Leben? Was ist mein Ziel? Was ist der Sinn für mich? Was ist für mich menschenwürdig beispielsweise, ist viel, viel wichtiger als eine Patientenverfügung an sich, weil die ist auch wichtig, keine Frage, aber entscheidender ist der Austausch mit meinen Mitmenschen, die mir am nächsten stehen.
Von wem wünschen Sie sich bei Ihrer Arbeit mehr Unterstützung? Oh, lange Liste.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Unterstützung... was ist Unterstützung? Ich glaube, Verständnis füreinander ist sehr wichtig, Toleranz ist sehr wichtig. Ich hadere mit den Dingen, wenn man immer die Politik in die Verantwortung ruft, kann man, aber das ist ein großes Thema. Ich glaube, viel wichtiger ist, im Miteinander zu sein, im Austausch miteinander zu sein und das, was ich in meinem kleinen Kosmos verändern kann, versuchen zu beeinflussen. Das bedeutet, dass ich meinem Gegenüber mit Respekt begegne, dass ich mir Zeit nehme, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber braucht die und nicht mich dahinter verstecke, es hat die Politik noch nicht geregelt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand anruft bei uns und nach einem assistierten Suizid fragt, dann nehme ich mir die Zeit und versuche herauszufinden, was steckt denn dahinter. Ich kann ihm dann nicht helfen, ich kann ihm den nicht anbieten, aber ich habe mir in dem Moment die Zeit genommen zu verstehen, was bewegt ihn dazu. Und manches Mal ist das dann auch gut und manches Mal ist derjenige trotzdem frustriert und legt auf und denkt, hat mir trotzdem nicht weitergeholfen. Von daher ist die Frage, die Sie gestellt haben, sehr, sehr gut. Ich kann es gar nicht abschließend groß beantworten. So.
Ja, liebe Astrid Gärtner, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen weiter viel Kraft, Zuspruch, auch Unterstützung bei Ihrer Arbeit im Hospiz. Auch einen lieben Gruß an das Team. Alles Gute.
Vielen, vielen lieben Dank.
Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer April-Sendung, die Freitag, den 11. April 2025 um 18 Uhr bei Oldenburg 1 ausgestrahlt wird. Den Podcast dieser Sendung und aller weiteren können Sie jederzeit und überall auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de nachhören und auch noch einiges anderes über uns entdecken. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.